Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Tabea, die zwar nicht an Brustkrebs erkrankt war, sich aber aufgrund einer Genmutation für eine Brustabnahme entschieden hat. Liebe Tabea, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Tabea, du hast mir erzählt, dass Krebs bei dir in der Familie schon häufiger vorgekommen ist. Hat denn deine Entscheidung, dir die Brüste oder die Brust abnehmen zu lassen, etwas damit zu tun, weil du bist ja nicht erkrankt, richtig?
Genau, richtig. Also wenn es okay ist, würde ich sonst einfach einmal sozusagen ganz vorne anfangen, dann ergibt sich das andere eigentlich sozusagen so ein bisschen von selbst. Also so vor rund, ich würde sagen 15, 20 Jahren ist meine Tante an Brustkrebs erkrankt, was natürlich damals ein großer Schock für uns war, so klar, und was aber letztendlich ja auch nichts, ja, ich sage jetzt mal Unnormales ist, das ist nun mal leider bei Frauen häufig so. Da haben wir uns jetzt erstmal nichts weiter bei gedacht, als dann aber 2018 oder 19, also vor ungefähr 5, 6 Jahren, mein Opa an Brustkrebs erkrankt ist, war das dann doch etwas komisch, dass jetzt eben meine Tante und mein Opa, also und vor allem als Mann ist es ja sowieso nochmal sehr sonderbar, sage ich mal. Und da haben dann halt die Ärzte angefangen, mal ein bisschen zu recherchieren beziehungsweise Tests zu machen, ob da eventuell halt eine Genmutation in unserer Familie vorliegt. Und das wurde dann leider auch bestätigt, dass mein Opa das PALB2-Gen hat. Meine Tante auch und meine Mutter leider auch.
Dein Opa ist also auch der Vater deiner Tante, ne? Das ist dann aus der gleichen Richtung, aus der gleichen Linie.
Genau, das ist aus der gleichen Richtung, genau. Und eben die Schwester meiner Mutter, also von mütterlicherseits halt. Genau, und meine Mutter hat halt auch das PALB2-Gen und dann haben sich meine Schwester und ich auch testen lassen daraufhin. Und meine Schwester hat zum Glück nicht, aber ich leider schon. Und das PALB2-Gen ist eigentlich noch relativ neu. Also das, ich sage jetzt mal, das typische Brustkrebs-Gen ist ja das BRCA1 und 2. Das PALB2-Gen ist halt noch nicht so gut erforscht. Da sind die irgendwie noch so bei. Es ist aber, also es hat sich jetzt so in den letzten paar Jahren herausgestellt, dass es doch auch relativ drastisch ist. Wohl nicht, was die anderen Krebsarten angeht. Also bei BRCA1 und 2 sind ja, glaube ich, Eierstöcke auch noch mal, also ist das ja auch noch mal ein bisschen gefährlicher. Bei PALB2 ist es eben hauptsächlich die Brust, aber wohl doch auch relativ gefährlich. Oder halt das Risiko ist eben besonders hoch, dass man halt auch an Brustkrebs erkrankt. Und dadurch, dass ich dieses PALB2-Gen habe, bin ich eben, seitdem ich 30 bin, in einer intensiveren Vorsorge. Das heißt, dass ich zum MRT einmal im Jahr gehe und zur Mammographie dann eben auch. Genau, das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und dann war es so, dass ich, ja, vor anderthalb Jahren bin ich 30 geworden, bin dann Anfang diesen Jahres, hat es dann endlich geklappt, dass ich das erste Mal beim MRT war. Und da haben die eben festgestellt, dass an meiner rechten Brust ja irgendwas ein bisschen komisch ist. So, dann haben sie daraufhin gesagt, okay, sie machen nochmal eine Biopsie. Und daraufhin haben sie dann halt gesagt, okay, da sind jetzt Kalkablagerungen. Das ist eine sogenannte B3-Läsion. Das ist eben ein unklares Gewebe. Also das ist noch kein Krebs, aber es kann sich halt relativ schnell auch zu Krebs entwickeln. Und gerade eben dadurch, dass ich diese PALB2-Genmutation habe, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jeden Fall an Krebs erkranke, dadurch, dass ich halt noch sehr jung bin. Also ist halt eigentlich sozusagen zu 100% eigentlich damit dann gegeben. Und dann wurde mir halt geraten, dass ich eben meine Brust abnehmen lassen soll. In dem gleichen Zuge wurde mir natürlich dann auch gesagt, ja, wir können das in einer OP auch direkt dann mit Silikon wieder aufbauen, ist alles gar kein Problem. Genau, und dann saß ich da erstmal, war natürlich erstmal ein Schock, weil ich ja, also auch die Ärztin, die die Biopsie gemacht hat, die meinte halt, ja, da wird schon nichts sein, ne? Das ist mit Sicherheit kein Krebs. Und ich meine, war es ja auch nicht. Das ist auch das Gute. Aber natürlich war das nicht der Ausgang, mit dem ich gerechnet habe, als ich das Ergebnis erfahren habe. Also natürlich habe ich schon gedacht, dass, ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ich meine Brust sozusagen verlieren werde.
Also war das eine Empfehlung der Ärzte?
Genau, richtig. Also die haben mir auf jeden Fall empfohlen eben, dass das auch komplett weg soll. Ich habe dann natürlich nochmal mir eine Zweitmeinung eingeholt. Und auch die haben aber gesagt, halt aufgrund meines Alters, aufgrund der Genmutation, aufgrund dessen, dass dieses Gewebe halt nicht nur ein kleiner Teil ist, sondern das war, ich glaube, 5 oder 6 Zentimeter im Durchmesser insgesamt, dieses Gewebe. Also es war schon relativ viel. Also da hätte man jetzt auch nicht mehr viel, ich sag's mal, retten können, ne? Also wenn das jetzt nur ein ganz kleiner Teil gewesen wäre, okay, hätte man vielleicht sagen können, man entnimmt das und dann sind die Brüste halt ein bisschen ungleich. Aber das war halt bei mir einfach auch nicht der Fall, weil es eben so groß war, dieses Gewebe, was sie halt nicht, ja, eindeutig erkennen konnten, was es jetzt ist. Und deswegen haben sie halt gesagt, ja, muss ganz ab.
Krass. Also ich meine, der Vorteil, wenn man überhaupt von einem Vorteil sprechen kann, ist ja, dass du zumindest ja noch nicht so eine schwere Diagnose bekommen hast und wahrscheinlich auch dir die Zeit nehmen konntest, eine Zweitmeinung einzuholen, darüber nachzudenken und für dich eine Entscheidung zu treffen, oder?
Auf jeden Fall. Also das war auch ganz klar mein ganz großer Vorteil, weil ich ja gesagt habe, ich muss eben nicht, also natürlich ist es schlimm, eine Brust zu verlieren, aber letztendlich ist mein Körper an sich halt noch komplett gesund. So, da war auch nichts und es wurde auch jetzt im Nachhinein, wurde das Gewebe, was halt entfernt wurde, wurde natürlich auch untersucht und es war nirgends irgendwie Krebs zu finden. Also ja, ich hatte noch keinen Krebs in meinem Körper, ich musste dann auch danach nichts, also im Grunde war, ne, Brust ab, natürlich die Wunde musste verheilen, ist eine Riesennarbe, klar, aber letztendlich viel mehr kam da auch nicht. Und ja, wenn ich dann eben von allen anderen Frauen höre, wo ich natürlich im Rahmen dessen sehr tief eingetaucht bin in dieses ganze Thema und es ist ja halt oft in Verbindung mit Brustkrebs, also was dann ja, da ist ja der ganz komplette Körper sozusagen betroffen. Also wenn man eine Chemo macht, das hat ja Auswirkungen für eigentlich den Rest seines Lebens und ja, da bin ich halt wirklich noch so mit einem blauen Auge davongekommen. Natürlich jetzt mit einer Brust weniger, aber ja, so ist es halt. Also ich bin da auf jeden Fall froh, dass ich halt nicht diesen sehr schweren Weg hatte mit Brustkrebs, sondern dass ich halt wirklich mir selber überlegen konnte, was möchte ich, wie möchte ich das. Ich meine, so viel Zeit haben sie mir letztendlich nicht gegeben. Also die haben mir schon bei dem ersten Termin gesagt, ja, also sie haben natürlich noch ein bisschen Zeit, aber ich würde jetzt kein halbes Jahr mehr warten. Also es war schon so, dass sie gesagt haben, das sollte schon auch kurzfristig passieren.
Lass uns mal nochmal zum Anfang gehen, Tabia. Deine Tante ist am Brustkrebs erkrankt. Du hast ja gesagt, das ist schon eine ganze Weile her. Wie alt war denn deine Tante damals?
Ich glaube, die war um die 50.
Okay. Hast du einen engen Kontakt zu deiner Tante? Kannst du dich erinnern, wie das war, dass sie halt diese Therapie durchlaufen hat und so weiter? Also weißt du, was sie durchmachen musste?
Also wir haben Kontakt. So, aber es ist jetzt nicht so super eng, dass wir uns jetzt regelmäßig sehen. Und auch damals natürlich, also meine Mutter war da mit Sicherheit noch ein Stück dichter dran als ihre Schwester eben. Aber ich habe es damals nicht so im Detail mitbekommen. Ich war da ja auch erst,
Du warst noch ein Kind, ne?
Wie alt war ich da? Ja, genau. Also das war noch, also das war halt furchtbar natürlich, weil wenn man Krebs hört, und ich denke mal, gerade als Kind hat man sowieso ja noch weniger Vorstellungen, ja, was ist das jetzt? Und ne, da denkt man gleich irgendwie das Schlimmste. Natürlich habe ich das auch erlebt, dass sie dann irgendwann keine Haare mehr hatte, dass sie halt sehr schlapp war, dass sie sich halt auch körperlich irgendwie so eben verändert hat oder von ihrer Energie her. Das habe ich natürlich schon wahrgenommen, aber ich habe mir in dem Moment ich denke, es war hauptsächlich das Alter, da eben noch nicht viel Gedanken gemacht, wie geht's jetzt ihr oder was bedeutet das für sie jetzt oder für den Rest ihres Lebens.
Ja. Und als dann dein Opa die Diagnose bekommen hat, du hast das ja vorhin schon gesagt, Brustkrebs ist bei Männern ja eher weniger häufig. Wie war das? Kannst du dich daran erinnern? Das ist ja jetzt noch nicht ganz so lang her.
Genau, das ist noch nicht ganz so lange her. Ja, das war natürlich für uns auch ein Schock. Das Gute war da aber auch, dass es sehr frühzeitig erkannt wurde und er zum Glück keine Chemo oder Bestrahlung oder irgendwas brauchte. Also er konnte dann relativ kurzfristig operiert werden. Und damit war es dann auch erledigt. Und deswegen war auch das, also war natürlich auch ein Schock, klar, aber er ist, also er war damals, ich meine, jetzt ist er 91, er war damals okay. 85, wow. 86, also auch schon, ich sage jetzt mal im fortgeschrittenen Alter. Das war natürlich schlimm, aber es war dann eben zum Glück auch relativ schnell dann wieder vorbei, weil auch er eben jetzt körperlich damit nicht so viel zu tun hatte. Also klar, er hatte diese eine OP, aber dann kam halt nicht noch diese, ja, dieses große Ganze drumherum sozusagen mit Chemo und allem. Ich glaube, dann sehe das auch alles noch ein bisschen anders aus. Mhm. Aber so hat er das erstmal eigentlich gut und zum Glück schnell überstanden.
Ja. Du hast ja gesagt, dass mit der Erkrankung deines Opas, also ihr auch diesen Gentest machen lassen habt, ne? Deine Mutter und du und deine Schwester.
Ja, genau.
Also ich habe ja wirklich schon seit einigen Jahren mit Krebspatientinnen zu tun. Ich habe aber noch nie was von dem HALB2-Gen gehört. Hast du denn dich zeitgleich mit deiner Mutter und deiner Schwester testen lassen oder hat erst deine Mutter das Ergebnis erhalten und dann habt ihr weiter geguckt, ob es denn überhaupt, naja, notwendig ist, dass sich sozusagen die nächste Generation testen lässt?
Genau, so haben wir es gemacht. Also meine Mutter und meine Tante haben sich testen lassen und als klar war, meine Mutter hat das, haben eben meine Schwester und ich gesagt, wir wollen uns auch auf jeden Fall testen lassen, weil, genau, einfach damit wir das halt wissen und entsprechend halt dann eben diese intensivere Vorsorge auch schon früher haben können, damit man das halt dann auch frühestmöglich erkennen kann.
Ja, und ist das jetzt was Selteneres, dieses PALB2? Hast du dich damit auseinandergesetzt, was das bedeutet? Oder ist das einfach, also ich weiß gar nicht, wie so ein Gentest abläuft. Testen die da die ganzen Gene durch und machen einen Haken bei dem, was sie getestet haben? Oder wie funktioniert das?
Also ich glaube, dass sie bei uns tatsächlich nur dieses PALB2 getestet haben, weil das ja letztendlich, also weil das ja klar ist, dass das sozusagen in unserem, in unserer Blutlinie oder wie auch immer man das medizinisch nennt, ne, also durch unsere Mutter eben schon vorhanden ist. Da haben sie nur darauf getestet, aber sie haben natürlich in dem Beratungsgespräch uns über alle diese Gene irgendwie aufgeklärt. Da ist BRCA1 und 2 war da natürlich, also ist ja sozusagen das, ja, eben das Bekanntere, das, was halt viel mehr Leute haben.
Ja.
Und dieses PALB2-Gen, wenn man halt auch googelt, ne, PALB2 oder dann mal BRCA1 und 2, dann sieht man halt ganz deutlich den Unterschied. Bei PALB2 gibt's halt einfach noch nicht so viel, weil das halt noch nicht so erforscht ist irgendwie. Das haben sie halt, wurde noch nicht so lange, also gibt's halt noch nicht so lange oder wurde vor noch nicht so langer Zeit entdeckt, wie halt dieses BRCA1 und 2.
Und du hast ja gesagt, deine Schwester hat das nicht, aber du hast das. Als du das dann sozusagen schwarz auf weiß hattest, wie war das? Was hat das mit dir gemacht?
Also erstmal hat es eigentlich gar nicht so viel gemacht. Also meine Schwester war, glaube ich, fast noch ein bisschen angefasster. Die war ganz traurig, weil ich das jetzt hatte und sie nicht. Und sie hätte mir das so gern abgenommen. Gut, ging halt nicht so. Das war eigentlich so das Erste. Wir haben dann entschieden, okay, wir sind jetzt froh, dass wir es nicht beide haben. Das hätte ja auch sein können. Aber ansonsten hatte das jetzt nicht so die riesen Auswirkungen. Okay, es hieß dann halt, ja, wenn ich 30 werde, ab dann kommt halt diese intensivere Vorsorge. Ja, und damit war das für mich im Grunde erstmal, ich weiß nicht sagen, abgehakt, aber ja, für den Moment war es dann auch erstmal in Ordnung. Es kam dann halt noch die Frage auf mit einem Partner und wie ist das mit Kinderkriegen, wenn jetzt halt mein Partner durch welchen Zufall auch immer, könnte ja sein, dass er auch dieses Gen hat, dann ist natürlich 100% die Wahrscheinlichkeit, dass dann das gemeinsame Kind halt dieses Gen ja auch vererbt bekommt. So, das war halt das Einzige, was ich da noch im Hinterkopf hatte. Wir haben aber auch, also mein Partner hat sich auch testen lassen, er hat das aber nicht so. Und bei ihm in der Familie war auch noch kein Krebs oder auch vor allem kein Brustkrebs. Insofern ist das alles, haben wir das sozusagen einmal abgecheckt. Genau. Und so können wir jetzt sozusagen weiter damit arbeiten oder halt auch nicht. Also
ja, krass. Krass, dass du da gleich auch auf die Idee gekommen bist, dass das ja möglicherweise natürlich dann auch an deine Kinder weitergegeben werden kann, die du ja vielleicht noch planst, ne? Also du hast noch keine Kinder, oder?
Nee, genau. Ich habe noch keine Kinder.
Das ist jetzt wie lange her, dass du das Ergebnis von diesem Gentest bekommen hast?
Das war, glaube ich, 2019.
Also 5 Jahre ungefähr.
Gute 5 Jahre, ja.
Und in diesen guten 5 Jahren, da wurde gar nicht weiter untersucht, sondern diese Vorsorgeuntersuchungen haben dann wirklich erst mit 30 angefangen?
Also ich bin natürlich jedes Jahr bei meiner Frauenärztin zum sozusagen ganz normalen jährlichen Check-up, wo sie natürlich auch die Brust untersucht hat und wo sie auch meistens einen Ultraschall gemacht hat, was ja glaube ich, vorher auch schon Zusatzleistung eigentlich ist, das hat sie dann halt meistens mitgemacht, weil sie ihm gesagt hat, okay, ne, bei mir ist halt das Risiko einfach höher. Wir gucken halt noch einmal ein bisschen genauer auf die Brüste und genau, dass da halt wirklich nichts ist. Und das war eigentlich so das Einzige halt bei meiner Frauenärztin. Und dann kam halt irgendwann ja eben diese große Untersuchung dann dazu.
Du hast ja gesagt, dass dieses Gewebe, was schon so ein bisschen verändert war, ja auch schon ziemlich groß war, ne? 5-6 Zentimeter. Hast du irgendwas gespürt? Also konntest du irgendwas tasten in deiner Brust?
Nee. Also meine Frauenärztin hat gesagt, ja, da ist was, aber das ist jetzt nichts, was, also das sind halt so ganz normale, ne? Diese ganz normalen Kalkablagerungen, die halt jeder irgendwie hat, ne? So. Und das hat sie schon festgestellt. Ob ich das jetzt unbedingt gemerkt habe, würde ich jetzt sagen, erstmal nicht. Also ich konnte jetzt nicht feststellen, dass sich da irgendwas, ich sage jetzt mal, in kurzer Zeit doll verändert hat. Ne, so. Also vielleicht dann schleichend über die Jahre, dass sich das immer größer gebildet hat oder so. Aber ich habe jetzt nicht gemerkt, dass sich da irgendwas eben ins Negative verändert hat.
Okay. Lass uns mal zu dem Tag gehen, an dem du also dann von den Ärzten die Empfehlung bekommen hast, dir die Brust abnehmen zu lassen. Du hast ja gesagt, du hast dir auch eine Zweitmeinung eingeholt. War das denn für dich, also viele Frauen, die jetzt die Diagnose Krebs bekommen, die beschreiben das so, dass sich irgendwie ein Loch im Boden auftut und man dann im freien Fall ist. War das bei dir auch so?
Ja, ich würde sagen schon. Also mit Sicherheit nicht ganz so vollumfänglich, wie wenn man die Diagnose Krebs bekommt. Aber für mich, also der erste große Fehler, den ich wirklich gemacht habe, war, dass ich zu diesem Termin, wo ich das Ergebnis bekommen habe, dass ich da halt alleine hingegangen bin. Also natürlich hat meine Mutter gesagt, sie kommt mit. Mein Partner hat auch gesagt, ja, ich komme auch gerne mit. Und ich habe gesagt, nee, ach, da ist schon nichts. Ne, wie man dann so ist. Ihr habt ja auch alle eure Arbeit und ich will da auch keinem zur Last fallen. Ne? Und das dauert ja auch immer, wenn man da extra noch ganz hinfahren muss, bis man mit Wartezeit und naja, ne, Ärzte, das dauert halt einfach immer lange. So habe ich gesagt, nee, muss keiner mit, passt schon, wird schon nichts sein. Das war halt einfach ein Riesenfehler. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte halt trotzdem irgendwen mitnehmen sollen, der mich dann halt auch auffangen kann. So. Und das war halt wirklich blöd, weil ich natürlich dann da rausgegangen bin und komplett aufgelöst war und überhaupt nicht wusste, ja, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt so schnell? Ne? Die Ärztin, die mir das halt gesagt hat, hat ja eben gesagt, ne, wir würden die halt abnehmen, die Brust, und könnten dann in der gleichen Operation gleich Silikon einsetzen. Und ich will jetzt nicht sagen, also sie hat das ja nicht so wörtlich gesagt, aber so ungefähr, dann ist alles wieder gut, ne, so, dann sieht das so, also sie hat auch nicht gesagt, dann sieht es so aus wie vorher, aber, ne, fürs Gefühl, das ist alles, das ist ein Routineeingriff, das kriegen die total toll hin und dann passt das schon. Und ich saß da und war natürlich, ich habe ja das erste Mal dann das eben erfahren und habe dann gesagt, ja, okay, aber ich glaube, meine erste Frage war, kann ich das denn auch in meinem Heimatort machen, also weil ich halt immer in die nächstgrößere Stadt fahre oder gefahren bin oder jetzt immer fahren muss zu dieser Vorsorgeuntersuchung in ein Universitätsklinikum. Und ich habe halt irgendwie gedacht, ja, kann ich das auch bei mir machen, weil es ist halt auch, es ist eine Kleinstadt, da gibt es auch Ärzte natürlich, hier gibt es auch ein Krankenhaus, kann ich das auch hier machen, weil auch das war für mich irgendwie einfacher. Der Aufwand für alles war für mich einfacher. Also da hinzukommen ist einfacher, für meine Familie, wenn die mich dann besuchen will, ist einfacher. So, das war irgendwie so meine erste Frage. Und ja, die zweite Frage war dann eben nach der Zeit, also wie lange, wie viel Zeit habe ich? Und dann hat sie eben gesagt, ja, also sie haben schon noch 1-2 Monate, aber halt ein halbes Jahr würde sie jetzt nicht mehr warten. Und dann hat sie gesagt, wir können ja noch mal für in 2 Wochen einen Termin vereinbaren. Dann haben sie jetzt noch mal 2 Wochen Zeit, das in Ruhe, ne, zu besprechen, sich zu überlegen. Und in 2 Wochen sehen wir uns dann wieder und können dann noch mal im Detail sprechen. Und das habe ich dann auch sofort angenommen, habe gesagt, ja, das bringt jetzt auch gerade nichts, weil ich halt komplett aufgelöst war. Und bin dann da erstmal raus. Und genau, habe dann erstmal meinen Freund angerufen, ihm das erzählt, der ist dann nach Hause gekommen. Und habe natürlich auch meine Mutter angerufen. Die sind natürlich alle, ja, das war halt für alle natürlich irgendwie ein Schock so, ne? Damit hat ja keiner gerechnet. Und ja, dann habe ich halt überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? So, wie geht's denn jetzt weiter? Und es ist halt unfassbar schwer, wie soll ich sagen, naja, wenn man halt keinen Krebs hat, wonach googelst du denn?
Ja,
wonach suchst du denn? Was machst du denn? An wen wendest du dich? So, das war so, also es war wirklich Ja, echt schwer. Und ich hatte ja dann meine Tante, also die ja nun schon Brustkrebs hatte. Der habe ich das dann natürlich auch erzählt. Also die wusste ja auch von dem Termin. Die wusste das halt auch alles, dass ich das eben habe. Und hat dann natürlich auch so ein bisschen irgendwie ja mitgefiebert und hat natürlich auch Daumen gedrückt, dass halt nichts ist. Die konnte mir dann halt schon mal einige Tipps geben. Und meine Schwester hat eine Freundin, die hat nämlich das BRCA1-Gen und hat sich beide Brüste prophylaktisch abnehmen lassen und hat dann netterweise den Kontakt zu ihr hergestellt. Mhm. Und das war eigentlich echt so meine Rettung, weil die hat mir dann so viele Stellen gesagt, an die ich mich wenden kann. Ich bin dann zur Krebsberatung gegangen. Also auch wenn ich halt keinen Krebs habe, das habe ich natürlich dann auch sofort, also als erstes kommuniziert, so, ich habe zwar keinen Krebs, aber kann ich vielleicht trotzdem mal vorbeikommen und mit Ihnen sprechen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche halt irgendwie jemanden, ne? Oder ja, ich muss halt irgendwie weiterkommen und ich muss ja auch irgendwie meine Entscheidung treffen. Mhm. So, also möchte ich das mit Silikon, was diese Ärztin mir sozusagen sofort als Lösung präsentiert hat, möchte ich das überhaupt? Und eigentlich war für mich schon in dem Moment, wo sie das gesagt hat, war für mich schon klar, ich möchte das auf gar keinen Fall. Also das war für mich irgendwie überhaupt keine Option. Das habe ich als erstes gestrichen und habe mich dann halt damit beschäftigt, okay, was für Alternativen gibt es halt sonst noch? Mhm. Und ja, es gibt ja dann noch mit Eigengewebe, da habe ich mich dann halt ein bisschen mit beschäftigt und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, das ist halt auch, also das sind ja halt wirklich krasse Operationen und dann hast du nicht nur eine Narbe und eine Wunde, ja, sondern du hast dann an mehreren Stellen quasi am ganzen Körper halt diese Narben und Wunden und wenn dann irgendwie was schief geht oder dann hast du ja auch nicht die Garantie, dass das alles so bleiben kann, wie es ist und dass das Gewebe da auch ankommt und ne, dass sich das alles sozusagen verträgt. Und da habe ich gesagt, also nee, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Vor allem, wenn man ja davon ausgeht, dass du ja vielleicht auch noch Kinder haben möchtest. Ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann funktionieren soll, wenn man das Gewebe sozusagen aus zum Beispiel aus dem Bauch entnimmt und in die Brust tut. Wie das dann, ja, ich meine, was das mit deinem Körper macht, ne?
Ja, total. Und deswegen war halt für mich auch relativ schnell klar, auch das ist eigentlich keine Option für mich. Also für mich war eigentlich nur als wirklich realistische Option, weil ich kann das nur mit gar keiner Brust. Mhm. Ja. Und dann hatte ich, also ich habe natürlich noch viel recherchiert, ich habe viel mich mit Freundinnen unterhalten und ausgetauscht, mit Familie natürlich. Meine Tante war auch immer da und die war dann auch bei den folgenden Terminen mit dabei, also sowohl bei der zweiten Meinung, die ich mir noch geholt habe, als auch bei diesem Termin, was eben dann ne, 2 Wochen später, der dann nochmal stattgefunden hat, in der großen Stadt sozusagen. Auch da ist sie mit hingekommen, wo wir dann auch gesagt haben, oder ich gesagt habe, ich möchte es bei denen nicht machen. Das ist halt eine sehr große, auch gute Klinik, aber ich habe mich eben hier zu Hause, habe ich mich auch sehr wohl gefühlt und das Krankenhaus ist halt auch bei uns um die Ecke. Die haben auch ein Brustzentrum. Also es war trotzdem, obwohl es halt nicht in der großen Stadt ist, war es halt trotzdem für mich die bessere Alternative und ich habe mich da sehr viel wohler gefühlt, das eben hier machen zu lassen und nicht in diesem Universitätsklinikum. Und die Entscheidung konnte ich dann auch treffen.
Hast du denn in dem Krankenhaus bei dir im Ort da auch die Zweitmeinung eingeholt?
Ich habe in dem Brustzentrum die Zweitmeinung eingeholt. Und genau, also im Grunde war es mehr oder weniger in dem Ort. Also die hängen zusammen, das sind ist in 2 Orten. Hm. Aber halt ein Brustzentrum, was sozusagen übergeordnet steht und halt in beiden Kliniken operiert. Okay. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte es halt hier bei uns machen lassen. Und dann hatte ich halt sozusagen ja die Zweitmeinung, war eben von dem Chef dieses Brustzentrums. Und dann habe ich mir halt einen Termin ja eben hier in der Klinik geholt als ja Vorbereitung für diese Operation. Hm. Ja, und das war auch ein ganz, wie soll ich sagen, spannender, war auch ein Termin natürlich, zu dem ist auch mein Freund dann mitgekommen. Und das war dann die Ärztin, die das dann auch operiert oder genau operiert hat. Und die wusste natürlich noch nichts von diesem Weg, den ich vorher gegangen bin. Also ich war ja vorher schon 2-mal oder 3-mal in der großen Klinik, habe ja mit denen schon gesprochen. Mhm. Zwischendurch habe ich mir die Zweitmeinung eingeholt. Also für mich stand die Entscheidung, ich möchte es ohne Brust, stand fest.
Ja.
So, dann bin ich dahin und diese, ich sage es mal, eher ältere Frau aus meiner Sicht, also die war, ich weiß nicht, ob die vielleicht Mitte 50 ist, die war jetzt halt der Meinung, sie müsste mich aber nochmal Also sie müsste jetzt nochmal sicher gehen, dass ich das auch wirklich möchte. Und hat mich dann relativ lange, hat sie wirklich versucht, mich davon zu überzeugen, ob es nicht doch eine andere Option wäre und ob es nicht besser wäre, die Brust wieder aufbauen zu lassen mit Silikon. Und wir haben ganz tolle Chirurgen und die können das ganz toll machen. Und wollen Sie da nicht nochmal einen Termin? Wollen Sie sich nochmal drüber nachdenken? Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und irgendwann, so nach, keine Ahnung, gefühlt einer Viertelstunde, 20 Minuten, wo sie immer wieder gesagt hat, und ja, dann hat sie auch sowas gesagt wie, ja, das Bild der Frau und Körper und das so ungefähr muss doch mit zwei Brüsten und keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich möchte das aber nicht. Das ist nicht mein Bild, was ich von davor habe. Wenn das ihr Bild ist, okay, ne, dann ist es schade irgendwie, aber ja, dann ist es halt so, aber ich möchte das nicht. Und irgendwann hat sie es dann eingesehen und hat gesagt, okay, dann wollen sie es wohl nicht, dann können wir jetzt auch die OP vorbereiten. Vorher war das wirklich so, wollen Sie nochmal drüber nachdenken, gehen Sie nochmal nach Hause, überlegen Sie nochmal, machen Sie nochmal einen Termin beim Chirurgen. Und da war es dann echt so, dass sie dann irgendwann verstanden hat, okay, bis hier noch nicht weiter, ich wollte das halt auch wirklich nicht. Ja, gut, mein Freund hat danach dann gesagt, vielleicht war das von ihr halt auch wirklich so ein bisschen, ja, wie so ein Test, um halt wirklich sicher zu gehen, dass ich die Entscheidung halt hinterher nicht bereue. Dass sie halt wirklich merkt, okay, die ist sich jetzt ganz sicher. Also vielleicht war es auch so eine Richtung Test, die sie halt gemacht hat, damit ich, ja, dass sie halt sozusagen alles versucht hat und dass ich es hinterher halt nicht bereue. Ja.
Naja, wobei ich aber nicht weiß, ob das jetzt der Ärztin zusteht, dich da nochmal zu testen und auf deine Standhaftigkeit zu prüfen. Ja. Also das finde ich ja ehrlich gesagt schon ein bisschen daneben, weil wenn du hingehst und sagst, du möchtest das und das und das und das andere kannst du für dich ausschließen, dann finde ich, dass ein Arzt oder eine Ärztin das dann zu akzeptieren hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich war da auch wirklich, also die war super nett, die Ärztin. Ich habe mich da trotzdem richtig wohl gefühlt und die hat auch die Operation wirklich, beziehungsweise ich kann es ja nur an der Narbe eigentlich festmachen, das ist wirklich richtig super geworden, bin ich der Meinung. Also ich bin da mega zufrieden und ich habe mich da auch die ganze Zeit wohl gefühlt. Das war halt der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen, ja, der halt so ein bisschen schwierig war und wo ich so dachte, okay, das scheint noch nicht ganz so, ich sage es mal, normal zu sein, ja, ne? Dass man sich halt vielleicht auch dazu entscheidet, ja, eben nur mit einer Brust oder vielleicht auch halt mit gar keinen Brüsten mehr zu leben. Ne? Das scheint eben für manche Leute einfach noch nicht so in den Köpfen drin zu sein, dass das halt auch eine Option ist.
War das denn so, als die Ärztin dir gesagt hat, ach naja, wir können das mit Silikon wieder aufbauen, zack, 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 ist alles wieder schick. Hat sie dann auch als Option dargelegt, dass natürlich du auch die Brust einfach abnehmen lassen kannst? Oder hatte die Ärztin, die erste Ärztin das überhaupt noch gar nicht thematisiert, dass es die Möglichkeit gibt?
Also bei der ersten Ärztin muss ich auch dazu sagen, die war noch sehr jung. Also die war jetzt, möchte ich mal behaupten, nicht so viel älter als ich, vielleicht so 5, 6 Jahre, also vielleicht so Mitte 30 oder so, aber viel älter war sie auch nicht. Ich, so 100%ig kann ich mich da nicht mehr dran erinnern und ich weiß auch nicht, ob ich so wirklich mitbekommen habe, weil das alles so ein bisschen eben wie in so einem falschen Film war. Ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt wirklich einfach nur gesagt hat, wir können die abmachen, also wir können die das sozusagen kaputte Gewebe können wir eben rausoperieren und dann können wir das mit Silikon auffüllen. So, und kann sein, dass ich gefragt habe, gibt es noch andere Möglichkeiten, aber sie hat definitiv nicht von sich aus, also von sich, sie hat vorgeschlagen, das so zu machen, eben das Gewebe, was krank ist, raus, Silikon rein, alles ist gut. So, also das war eigentlich so, dass viel mehr, also sie hat jetzt nicht gesagt, ja, wir müssen das entfernen und sie haben die Option Silikon, Eigengewebe oder auch komplett ohne Brust. Das kam dann auf jeden Fall in dem Gespräch danach, also dieses 2 Wochen später. Da war ich natürlich auch schon ein bisschen besser vorbereitet und hatte ja auch mit meiner Tante dann schon alles besprochen. Und da sind wir dann sehr natürlich ins Detail gegangen und haben eben über auch Eigengewebe nochmal ein bisschen detaillierter gefragt, weil das da halt ja noch zur Option stand. Also Silikon war da eigentlich schon komplett raus, aber halt mit Eigengewebe das eventuell zu machen. Ja, aber auch da war eigentlich nicht so richtig, ja, sie müssen ja auch nichts machen. Also das war jetzt, nee, das war nicht so, also das haben die jetzt nicht von sich aus, ich sage jetzt mal, gerne angeboten. Also ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich eher der Weg ist, nee, das muss schon irgendwie wieder aufgebaut werden.
Ja, krass. Und das erzählen ganz viele, dass es nicht genauso, ja, genauso ein Punkt sein kann oder genauso ein Vorschlag sein kann wie Eigengewebe oder Silikon. Und das finde ich so krass, weil wenn du dir mal überlegst, ja, wie viele Leute ja dann tatsächlich Frauen noch nach ihrem Aussehen definieren als Frau, ist das ja total erschreckend, ja?
Total, ja. Ganz schlimm.
Als du dich dafür entschieden hast, dass du die Operation möchtest, die Brust abnehmen und keinen Wiederaufbau, hast du dich von deiner Brust verabschiedet? Also hast du irgendwie ja, ich weiß nicht, irgendwas gemacht, nochmal einen Gipsabdruck oder was weiß ich, was man noch so machen kann? So ein Ritual irgendwie?
Ja, habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Ich hatte durch die Freundin von meiner Schwester, die hat halt mir eine ganz lange Sprachnachricht geschickt und hat halt von ihrem Weg erzählt und eben genau auch dieses Abschiedsritual. Also sie hat eben erzählt, wie sie das gemacht hat. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich würde halt auch irgendwas gerne machen. Also ich habe keinen Abdruck gemacht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe eine Freundin, die Fotografin ist, was natürlich auch ganz gut passte. Und die habe ich gefragt, ob sie halt Fotos von mir machen würde. Einmal eben vor der Operation und dann vielleicht auch irgendwann nochmal nach der Operation. Und die vor der Operation haben wir selbstverständlich jetzt schon gemacht, haben wir natürlich vor der Operation gemacht, was auch gut geklappt hat. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Die nach der Operation stehen noch aus, aber das ist auch vollkommen okay. Das können wir ja noch nachholen. Genau, das war das eine, was ich gemacht habe. Und dann habe ich ein Abschiedsfeuer gemacht. Und zwar habe ich mit meiner Mutter, also meine Familie wohnt, also nicht die, also meine Stieffamilie sozusagen, also die Familie von meinem Stiefvater, die wohnen alle so auf einem Haufen. Da bin ich halt auch aufgewachsen mit meinen Cousinen und allen relativ dicht dran. Und bei denen auf dem Hof habe ich eben nochmal für einen Abend, das war, glaube ich, der Abend vor der OP oder zwei Abende vor der OP, also kurz vor der OP, habe ich nochmal eingeladen zu einfach nur einem Brötchen und Wurst auf dem Grill und ja, halt zu einem kleinen Feuer, wo wir uns einfach drum stellen, ein bisschen was trinken und halt nochmal, ja, uns verabschieden. So, und das haben wir dann auch gemacht. Und kurz vorher hatte ich dann die Idee, naja, ich könnte ja nochmal so kleine Brüste ausdrucken und die können wir dann halt auch verbrennen. Und das war halt eigentlich, also es war richtig schön, weil ich habe dann halt so kleine Brüste ausgedruckt, habe die dann so ausgeschnitten, dass es halt nur noch so kleine Schnipsel waren mit halt zwei Brüsten. Und habe dann halt jedem immer mal ne, so ein paar in die Hand gedrückt und habe halt gesagt, hier, jetzt können wir die ins Feuer werfen und halt, ja, damit eben diese zwei Brüste von mir zumindest verabschieden. Oder eben halt, also diese eine Brust verabschieden, aber ne, dieses normale Bild, dass eine Frau halt zwei Brüste hat, ja, haben wir uns so halt verabschiedet. Und das war eigentlich auch, glaube ich, so das Entscheidende für mich. Also ich konnte danach, war ich eigentlich ganz froh, dass es jetzt endlich losgeht und dass ich jetzt diese OP irgendwie, ja, endlich machen kann, weil damit ja auch klar war, es ist dann auch erstmal vorbei. Also, weil ich halt keine Chemo oder irgendwas noch hinten dran machen musste, war halt mit dieser OP im Grunde dieser komplette Weg, ja, dass ich mir Gedanken mache, ne, was möchte ich überhaupt, wie mache ich das? Das war halt damit dann alles irgendwie vorbei. Und dann, ab dem Moment war ich eigentlich richtig erleichtert.
Ja. Ja, weil der eine Abschnitt irgendwie zu Ende gegangen ist, ne?
Ja, genau. Und weil halt dieses ganze Ungewisse und so.
Ja, genau. Du hast eine Entscheidung getroffen und dann bist du dafür losgegangen, ne? Und ich glaube, das kenne ich von mir selber auch. Und auch schön, dass du das mit den Fotos eben erzählt hast. Das habe ich ja bei mir im Studio auch ganz häufig, ne? Dass die Frauen zu mir zum Fotografieren kommen vorher und dann nochmal nachher. Das ist auch... Ja. Also ich glaube, das ist auch für die Psyche ganz wichtig, um das alles zu verarbeiten. Und du hast auch wie so ein Andenken noch, ne? Wie dein erstes Leben irgendwie war, also das Leben vor der Erkrankung. Mhm. Oft ist es ja so, dass man sein Leben so in Abschnitte einteilt. Und das ist ja ein neuer Lebensabschnitt in dem Moment, wo du ja dich dafür entscheidest, diesen einen Körperteil gehen zu lassen.
Ja, total.
Wie war das denn, ja, als du dann nach der OP wieder aufgewacht bist? Also du hast ja sicherlich einen Verband drum gehabt, du konntest bestimmt die Narbe nicht gleich sehen, oder?
Nee, genau. Also das war erstmal verbunden. Aber ich habe im Aufwachraum, da sind mir die ersten Tränen gekommen, weil ich so froh war, dass ich es überstanden hatte. also das war echt, ja, ich weiß auch nicht, aber wirklich seit diesem Abend mit dem Feuer war ich halt wirklich einfach nur froh. Mhm. Weil es war halt, ich glaube, 3 Monate sind eben von der ersten Untersuchung, ne, wo sie gesagt haben, jetzt ist irgendwas komisch, bis zur OP waren es halt 3 Monate. Und diese 3 Monate waren wirklich furchtbar, weil halt dieses ganze erst am Anfang Ungewisse, ja, okay, die haben gesagt, da ist irgendwas, aber was ist denn da, ne? Dann diese Angst, es könnte halt was Schlimmes sein. Letztendlich war es dann nicht ganz so schlimm, also war es vielleicht nicht Worst Case, aber irgendwie dann doch so halb. So, dann gehe ich da mit nur einer Brust raus, dann muss ich zwischendurch diese ganzen Entscheidungen treffen oder überhaupt diese Entscheidung treffen, was möchte ich denn und wie geht's mir damit? Ich meine, das kann dir auch keiner natürlich vorher sagen, ne? Wie geht's dir mit nur einer Brust? ja, keine Ahnung. Und kann dir ja auch kein anderer sagen, weil es ist ja auch bei jedem total individuell. Mhm. Und jeder geht damit anders um. Deswegen war das halt wirklich auch, haben halt alle gesagt, ja, wir können dir halt natürlich auch nicht helfen, ne? Weil wer soll mir diese Entscheidung abnehmen? Das kann nur, halt nur ich alleine für mich treffen. Und
absolut.
Das war halt, also diese 3 Monate, das war wirklich, wirklich schlimm. Und als ich dann in diesem Aufwachraum war, war ich einfach nur so, so froh, dass das jetzt halt vorbei ist. Also natürlich wusste ich nicht, was mir bevorsteht, aber eigentlich ab dem Moment, glaube ich, war es echt alles nicht mehr so schlimm. Also da war halt diese Riesenlast irgendwie von mir abgefallen und ja, ich hatte dann halt erstmal genau so einen Verband um, hab's dann nach, weiß ich nicht, 2. Tag oder so, haben sie den dann abgemacht. Da war ich dann natürlich erstmal erschrocken über diese Narbe, also wie groß sie dann wirklich ist. Also natürlich haben, ne, also die sagen das ja auch und die haben das auch ja so aufgezeichnet aufs Blatt Papier, wie groß es dann ist. Aber dass es halt wirklich bis richtig ja noch unter die Achsel geht, also relativ weit hinten auch so, das hätte ich halt irgendwie dann, ja, das war so ein bisschen überraschend, dass sie dann halt wirklich so groß ist. Aber letztendlich sah da die Narbe schon richtig gut aus. Klar, frisch operiert, war halt noch so ein bisschen blutig, aber ich fand, das war trotzdem schon ein gutes Ergebnis. So, also das war jetzt nicht so, ich habe mir natürlich auch viele Bilder vorher im Internet angeguckt, extrem viele Bilder. Und da hat man ja manchmal, hat man ja wirklich sehr dolle, also richtig so Wülste und wo, dass es so richtig doll uneben ist. Und da habe ich natürlich dann schon gesehen, als sie den Verband abgemacht haben, also das ist eine ganz, also das ist eigentlich schon relativ schön glatt. Da ist nichts, also keine großen Löcher oder irgendwas, sondern das ist richtig schön gleichmäßig alles. Und ja, da, das war eigentlich für mich dann so in Ordnung.
Und du konntest es auch anfassen und so. Das war, also du hattest da auch nicht irgendwelche Berührungsängste, sondern das war ja was, was jetzt neu zu dir dazugehört.
Ja, genau. Also das war für mich jetzt überhaupt nicht so das Problem. Natürlich war das am Anfang komisch, ne, sich so im Spiegel zu sehen. Aber letztendlich hat, glaube ich, mein Freund nach, keine Ahnung, nach 2 Wochen oder so, hat er gesagt, ja, irgendwie ist das jetzt schon so ganz normal. Also ja. Ich weiß gar nicht mal, wie das jetzt anders war vorher. Und das ist natürlich auch was, was mich ganz, ganz doll unterstützt hat, dass ich halt diesen Freund an meiner Seite habe, der mich da, egal was ich halt entscheide, steht der halt hinter mir und unterstützt mich da natürlich auch extrem und ja, ist halt da, wenn ich heulen will, dann heule ich und wenn ich lachen will und wenn wir Scherze über meine fehlende Brust machen, ist es für ihn auch okay so. Also das ist halt irgendwie dann so unser Weg und das ist halt vollkommen in Ordnung, aber das hilft natürlich auch extrem, wenn man so jemanden an seiner Seite hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Habt ihr denn viel geredet? Also über die Möglichkeiten, über das, wie es sich vielleicht anfühlen wird, wenn dann die OP gemacht ist und so? Oder war das so, dass er alles, ja, das so akzeptiert hat und für ihn alles gut war und ihr gar nicht so viel darüber reden musstet?
Nee, ich würde sagen, wir haben schon viel darüber geredet. Also ich habe ihn da eigentlich schon immer meine Sorgen oder Ängste habe ich ihm mitgeteilt, aber er mir genauso. Also er hat auch gesagt, ja, was er halt denkt oder ja, wie er das so einschätzt. Also wir haben da schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, weil es natürlich mir auch wichtig ist, dass es für ihn, ich will jetzt nicht sagen, dass es für ihn okay ist. Letztendlich muss jeder mit seinem eigenen Körper klarkommen, aber wir sind nun mal in einer Beziehung und für mich ist schon wichtig, dass es für ihn dann irgendwie auch in Ordnung ist und dass er sich damit auch anfreunden kann, sage ich mal, und ne, dass er halt diese Entscheidung auch mitgeht.
Und ja, absolut.
Ja, das war aber überhaupt, also das war halt überhaupt nie eine Frage, was auch, glaube ich, also ich hoffe natürlich, dass das der Standard und ganz normal ist in einer Beziehung, dass genau der Partner das so akzeptiert, wie die Frau das dann möchte in dem Fall. Aber trotzdem bin ich da sehr, sehr dankbar irgendwie, dass es so ist.
Ja, das kann es auch sein. Ich glaube, tatsächlich ist es nicht selbstverständlich. Also das ist zumindest das, was so an mich herangetragen wurde. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass dein Körper so, wie er ist, genau richtig ist? Oder haderst du manchmal mit dieser Entscheidung?
Nee, ich hader überhaupt nicht. Also Plan ist noch, dass ich mir das irgendwann tätowieren lasse. Insofern fehlt da noch so, das fehlt noch so ein bisschen. Aber genau, ansonsten, nee, gar nicht. Also ich habe das null bereut. Ich bin damit jetzt total, also für mich ist es halt auch schon echt total normal. Und ich bin auch manchmal noch überrascht, dass vielen Leuten das jetzt gar nicht so auffällt. Also wenn ich halt Leuten begegne und warum auch immer erzähle ich das dann halt, sind manche halt wirklich so überrascht und so, oh Gott, das wusste ich ja gar nicht. Und dann denke ich so, guckst du an mir runter und denk mir, naja, also da fehlt eine Brust. Und ich habe auch nie eine Prothese. Also ich habe auch keine Prothese. Da habe ich mich dann auch relativ schnell gegen entschieden, weil es sich für mich auch irgendwie einfach nicht richtig angefühlt hat. Also ich habe halt BHs, beziehungsweise genau so Bustiers, weiß ich nicht, wie nennt man die, BHs halt ohne Schale, ohne Fest. Also so, genau. Halt so weiche BHs sozusagen, die halt schön eng anliegend sind. Also das heißt, da habe ich halt alles, was an Polstern irgendwie da drin war, habe ich halt rausgenommen. Und das ist jetzt einfach richtig schön eng anliegend. Und man sieht es halt auch nicht unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die halt immer total enge Klamotten anhat. Aber dennoch habe ich irgendwie gedacht, dass es dem einen oder anderen halt doch vielleicht mal auffällt. Und die meisten sind dann halt eher überrascht, weil sie da vielleicht auch einfach nicht drauf achten. Oder ich meine, ja, wer guckt auch auf die Brüste von jemand anderem? So. Aber trotzdem denkt man das ja sehr. Das, ja, weiß ich nicht, aber trotzdem immer denkt man das halt, ne? Ja, ja, das ist halt wirklich, also ich denke halt so, ja, das muss da jetzt allen sofort auffallen. Und aber überhaupt gar nicht. Also es ist so ein Schwachsinn einfach. Und das habe ich halt dann auch irgendwann gemerkt. Natürlich gibt es dann auch andere Situationen. So als es dann losging, ich wurde Ende März operiert. Wir wohnen hier direkt in der Nähe vom Freibad. Natürlich kam dann irgendwann die Frage auf, okay, wann gehen wir mal schwimmen? So, dann waren wir halt im Freibad und da wir halt wirklich 3 Minuten zu Fuß davon weg wohnen, sind wir halt oft, ne, in Badeklamotten hin, nur mit dem Handtuch über der Schulter und einfach mit dem Handtuch zurück, haben dann hier geduscht, fertig. Irgendwann kam dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir duschen halt da, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe gesagt, ja, okay, machen wir, kein Problem. Irgendwann habe ich dann natürlich doch gedacht, so, okay, in der Dusche muss ich mich ja ausziehen. Also das macht man ja meistens nackt, weiß ich nicht. und habe dann schon gedacht, so, ja, okay, na gut, egal. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich mache das jetzt einfach. Ne, es ist ja auch egal. Also auch vorher mit Badeanzug. Also ich habe halt einen Badeanzug, den hatte ich eben auch schon vorher. Den habe ich halt angezogen. Badeanzüge sind ja auch meistens eng anliegend. Und auch der Badeanzug, den ich schon hatte, also der mir mit 2 Brüsten gepasst hat, der passte mir jetzt auch perfekt mit nur noch einer Brust. Also der hat sich halt eng angelegt und alles gut. Also den konnte ich weiterhin anziehen. Und ja, in dieser Dusche war das auch erstmal kein Problem, bis dann halt ein Kind kam mit seiner Oma, die war vielleicht so 3 oder so, das Kind. Und ja, das sagte dann halt, Oma, warum hat die Frau nur eine Brust? Und das halt auch mehrmals, weil die Oma dann nicht sofort reagiert hat oder so. Und dann hat aber, als die Oma das dann wahrgenommen hat, hat sie dann gesagt, du, das weiß ich nicht, vielleicht hatte die da ein Aua. Und da habe ich gedacht, also ich war halt so ein bisschen entfernt davon, aber habe natürlich dieses Kind gehört, weil Kinder ja dann auch ja oft ein bisschen lauter sind so. Habe das halt wahrgenommen, aber habe da eben auch nicht überhaupt nicht drauf reagiert, sondern habe halt einfach weiter geduscht so. Und habe dann danach gedacht, ja Mensch, ich habe das überlebt erstmal, ne? Also es war jetzt gar nicht so schlimm, klar, war irgendwie ein bisschen blöd so in dem Moment das Gefühl, aber letztendlich war es, ja, bin ich jetzt davon nicht gestorben. Und vor allem konnte ich für mich diese Aussage der Oma mitnehmen und dachte so, ja, wie gut sie das einfach gemacht hat. Ja, ja, vielleicht hatte die da eine Aua. Wo ich so dachte, wenn ich noch mal einem Kind begegne und ich weiß nicht, wie ich dem das erklären soll, dann sage ich dem, ich hatte da eine Aua.
Ja,
und das war halt
total gut.
Also das war für mich total super einfach, diese Situation. Und es war halt auch relativ frisch noch nach der OP, wo ich mir natürlich, ich habe mir ja vorher schon auch irgendwie so Gedanken gemacht, ne, wie wird das alles mit dem Duschen und so. Und dass ich dann halt mit dieser Erkenntnis daraus bin, also zum einen, dass ich nicht gestorben bin, zum anderen, dass ich jetzt diese Erklärung hatte für auch andere Situationen, wenn mir mal irgendwer doof kommt oder halt nochmal ein Kind kommt, dem kann ich das dann so erklären.
Und da gibt's auch keine weiteren Fragen, ne? Weil wenn du sagst, ich hatte da ein Aua, dann ist Punkt. Und dann,
ja,
und da gibt's keine weiteren Fragen.
Genau. Und das war für das Kind dann nämlich auch so. Die hat dann, okay, hat dann geduscht und Thema durch. Also total gut. Und ja, ich war halt so ich war halt so total hin und her gerissen natürlich, ne? Weil das alles so eine neue Situation natürlich war. Aber letztendlich saß ich dann abends oder kurz vorm Schlafengehen, habe ich nochmal so über meinen Tag nachgedacht und habe gedacht, ja, wie gut eigentlich. Also, dass ich jetzt diese Erklärung an der Hand habe und dass es alles irgendwie so gut geklappt hat. Ja, Und damit war ich, habe ich mich irgendwie so gerüstet gefühlt für alles, was da kommt, so. Und bis jetzt, also bis jetzt kam halt auch noch nichts, ne? Also es fragt halt einfach keiner. Ich meine, wer fragt auch, selbst wenn du nur noch eine Brust hast, ich meine, die mir nahestehen, die wissen es sowieso. Aber welcher fremde Mensch jetzt, keine Ahnung, fragt denn, ja, wieso hast du jetzt nur noch eine Brust, so. Also, keine Ahnung, da kommt ja keiner auf die Idee. Aber trotzdem macht man sich vorher, also das waren halt irgendwie so die Gedanken, ne, die ich dann hatte. Aber warum? Wer fragt einen das, wenn jetzt die Person mir halt nicht nahesteht? Also es war alles total unbegründet und aber so ist man halt irgendwie, ne?
Ja, wie krass eigentlich. Ich meine, wie oft ist man irgendwie in einer Sauna? Ja, im Traum würde ich nicht auf die Idee kommen, jemand anderen anzusprechen darauf, dass der Körper vielleicht irgendwie anders aussieht. Also klar fragt man nicht. Hast du denn jetzt, wo ja sozusagen das Gewicht der einen Brust fehlt, irgendwie mit Rückenschmerzen zu tun oder so?
Nee, gar nicht. Also ich habe mir nach der OP, als ich dann, also was weiß ich, einen Monat danach, als ich halt wieder Sport machen durfte, war ich bei der Krankengymnastik, habe mir da halt so ein paar Übungen quasi mitgenommen. Wobei auch da schon die Frau meinte, also eigentlich ist es bei mir jetzt wirklich, also sieht das alles gut aus, das sieht nicht so aus, als würde ich irgendwie doll schief stehen oder so, oder als würde ich, also als hätte ich halt eine ungesunde Haltung oder so. Sie hat halt gesagt, klar, ich kann diese Übungen weiterhin machen, die unterstützen natürlich einfach nur, aber letztendlich ist es jetzt bei mir nicht so, dass ich jetzt ja dadurch doll schief bin oder Rückenschmerzen überhaupt nicht. Also ich habe jetzt nichts dadurch gemerkt, also nichts, was sich jetzt irgendwie verschlimmert hat. So.
Ja, wie gut. Ja. Tabea, du hast vorhin erzählt, dass die Freundin deiner Schwester dir verschiedene Stellen irgendwie an die Hand gegeben hat, wo du dich informieren kannst und wo du vielleicht ja auch irgendwie Beratung bekommst. Und du hast gesagt, du warst bei der Krebsberatungsstelle. Hat das geholfen? Warst du da richtig?
Ja, doch, ich denke schon. Also ich hatte dann eben während der Entscheidungsfindung sozusagen, hatte ich meinen ersten Termin und konnte halt einfach mal alles rauslassen. Also letztendlich war ich ja gut aufgehoben. Also ich hatte oder habe auch immer noch meine Familie, mein Freund, eben meine Tante, die halt schon Brustkrebs hatte. Also die konnte mir da ja auch nochmal sozusagen auf einer anderen Ebene irgendwie helfen. Also ich hatte ein super gutes Umfeld. Aber trotzdem war es schön, auch mal halt mit einer komplett externen Person zu sprechen. Also die dich halt nicht oder die mich halt nicht so gut kennt oder alle Leute um mich rum. Und einfach mal wirklich alles so rauszulassen. Ansonsten, wenn man sich mit Freundinnen unterhält, dann ist ja doch immer, ne, die kennen halt auch meinen Partner oder meine Eltern oder so, ne, da ist ja immer, weiß ich nicht, ist man halt dann doch nochmal anders. Was auch gut ist und was auch wichtig ist. Aber mir hat gerade dieses nochmal von extern darauf gucken zu lassen, sozusagen, hat mir extrem geholfen. Und ich habe mir dann auch schon einen Termin für nach der OP geholt, weil ich ja nicht wusste, wie wird es mir gehen. Und ich habe mir dann schon für in der Woche nach der OP, habe ich mir einfach prophylaktisch einen Termin mitgeben lassen, gesagt, okay, ich habe jetzt da nochmal einen Termin, ob ich den jetzt brauche oder nicht, absagen hätte ich den ja immer noch können. Auch da bin ich hingegangen. Letztendlich war das aber ein total positiver Termin, weil ich halt einfach nur berichten konnte, wie gut es mir geht und wie glücklich ich bin, dass es halt vorbei ist. Und das war halt für mich auch schön, auch das nochmal irgendwie so mit extern sozusagen zu besprechen und auch einfach nur mal, also halt auch einfach, dass es gut ist. Man muss sich nicht immer Hilfe holen, erst also dann, wenn es halt nur scheiße ist, sondern man kann auch einfach mal vielleicht hingehen und sagen, hey, es ist irgendwie total gut und ja, auch das mal rückzumelden. Ich glaube, auch die haben viele Termine, die nicht so schön sind und ja, also ich habe auch das irgendwie gebraucht, auch das irgendwie nochmal loszuwerden und zu sagen, Mensch, danke, dass ihr da wart. Ne, da den letzten Termin, den brauchte ich total dringend und der hat mir mega doll geholfen. Und jetzt brauche ich ihn halt eigentlich nicht so dringend. War mir natürlich auch schneller durch, weil es irgendwie einfach alles gut war. So.
Ja, ja. Oh, wie schön.
Aber auch die haben halt gesagt, also das heißt ja nun mal Krebsberatung, aber die haben gesagt, sie sind halt für alle da. Also auch eben für mich, die jetzt keinen Krebs hat. Aber trotzdem waren die total offen, ne, haben gesagt, ich kann mich jederzeit melden. Und die haben auch gesagt, es können sich auch meine Angehörigen melden. Mhm. Also wenn jetzt jemand, mein Partner, meine Eltern, meine Mutter insbesondere, wenn halt irgendwer noch Bedarf hat, können auch die sich melden und bei denen einen Termin bekommen. Mhm. Also auch wenn die jetzt selber eben ja keinen Krebs haben, sondern einfach als Angehörige, die ja diese Situation irgendwie begleiten. Was ich halt auch total gut und wichtig fand, weil Also mein Partner brauchte das jetzt nicht, aber meine Mutter hat halt gesagt, ja, sie würde das gerne machen, weil sie natürlich auch selber ja da echt auch mit zu kämpfen hatte. Ne? Mhm. Also letztendlich hat sie ja nun auch dieses Gehen und auch sie hat gesagt, oh Mensch, ey, das würde ich dir auch gerne abnehmen. Sie ist halt, ne, auch schon ein paar Jahre älter. Sie hat gesagt, ja, wenn mir jetzt eine Brust fehlt, ist es halt so. Aber ihr Leben ist nicht mehr ganz so lang wie meins, so übertrieben gesagt. Sie hat mir das halt auch gerne abgenommen. Er ging halt auch nicht. Und ich glaube, sie hatte da auch echt richtig doll mit zu kämpfen. Und für sie war das, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass sie da halt hingehen konnte und dass ihr da auch noch mal jemand zugehört hat und vielleicht auch noch mal ein paar Tipps gegeben hat. Und das war eben zusätzlich, also doppelt gut sozusagen an dieser Krebsberatung.
Ja, also auf jeden Fall für alle, die das noch nicht wussten, ist das auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Da ja auch kann also sehr lohnend sein, sich da einfach mal zu informieren und mal nachzufragen. Die haben ja auch eine Internetseite, wo man ja auch erstmal schauen kann. Und ja, von daher finde ich das total schön, dass du das noch so erzählt hast, auch überhaupt, auch wenn du jetzt keinen Krebs hattest und das ja eigentlich ein Podcast ist für Frauen, die an Krebs erkrankt sind, finde ich das trotzdem total wertvoll, dass du deine Geschichte erzählt hast und vor allem auch ja so positiv mit deiner und glücklich mit deiner Entscheidung bist, dir die Brust abnehmen zu lassen und nicht wieder aufzubauen. Das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Gibt es noch etwas, Tabea, was du vielleicht jetzt noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ja, mir ist es natürlich auch wichtig, ich freue mich erstmal total, dass ich halt in deinem Podcast zu Gast sein darf, weil genau, wie du schon sagst, eigentlich ist es halt für Menschen, die halt Krebs haben, aber mir fehlte halt wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mein Platz so. Also ich habe halt, wenn man recherchiert hat, es war halt immer, wenn es um Mastektomie geht, immer in Verbindung sozusagen mit Krebs. Und halt mal Leute zu finden, die vielleicht keinen Krebs haben und sich dann eben prophylaktisch oder aufgrund halt medizinischer Notwendigkeiten sich eine Brust abnehmen zu lassen. Ja, wo findest du die? Das war halt für mich extrem, ja, schwer irgendwie. Also mir wurde dann auch gesagt, ja, es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Krebskranke. Ja, geh doch da mal hin. Ich dann gesagt habe, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht krebskrank. Hm. So, also irgendwie auf der einen Seite, klar, gehe ich zur Krebsberatung, aber auf der anderen Seite bin ich halt dann doch nicht krebskrank. Und in eine Selbsthilfegruppe für Krebskranke zu gehen, ist für mich, war für mich irgendwie eigentlich auch keine Option, weil das sind ja ganz andere Themen, um die es da geht. Mhm. Also das ist ja nichts, was jetzt mich in erster Linie, was mir jetzt geholfen hätte bei meiner Entscheidung. Mhm. Also da geht es ja um ganz, ganz, ganz andere Dinge. Und insofern hätte ich am liebsten eine Empfehlung irgendwie für etwas, für nämlich genau die Menschen wie mich, die halt keinen Krebs haben, aber trotzdem mit solchen Entscheidungen zu kämpfen haben. Leider gibt es so etwas nicht. Oder ich weiß nichts davon. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Das wäre halt so mein Wunsch irgendwie, dass es irgendeine Plattform gibt, wo man sich halt zusammenrotten kann und sich halt auch so mal austauschen kann. Mhm. Hast du einen Tipp in die Richtung?
Nee, gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass ja, wenn jetzt eine, also die eine oder andere Hörerin vielleicht ja in einer ähnlichen Situation ist, sich ja vielleicht auch gerne mit dir in Verbindung setzen kann, dass ihr euch einfach mal austauscht, oder?
Auf jeden Fall. Also da stehe ich, selbstverständlich, da stehe ich gerne zur Verfügung. Es ist natürlich trotzdem so eine Entscheidung, ne, habe ich ja im Gespräch jetzt auch schon gesagt, die muss jeder für sich treffen und die ist total individuell. Und nur weil ich jetzt sage, ne, mir geht's total gut mit nur noch einer Brust, muss halt jeder für sich das entscheiden, ne, wie das der Einzelne, ja, was da für den Einzelnen halt passt. Aber dennoch, genau, bin ich auf jeden Fall gerne bereit für einen Austausch einfach nur, also wie gesagt, mir hat das schon mit der Freundin von meiner Schwester total geholfen. Also die hat, ja, einfach nur, dass sie von ihren Erfahrungen erzählt, wie sie das Ganze angegangen ist, das hat mich schon total, ja, hat mich total aufgefangen und damit konnte ich sozusagen arbeiten. Ne? Da hatte ich was an der Hand und konnte halt meinen eigenen Weg dann eben so gehen und konnte mir das halt sozusagen aussuchen, was halt für mich dann passte. Und das war schon extrem viel wert.
Ja, ja. Also ich würde dich in den Shownotes verlinken, deinen Insta-Account verlinken und an dieser Stelle würde ich auch auf jeden Fall nochmal den Verein AMSOB verlinken. Da geht es ja um Frauen, die ja ohne Brust leben. Und ansonsten, Tabea, wünsche ich dir alles, alles Gute und ich danke dir sehr für deine Offenheit und für dein Vertrauen und dass du deine Geschichte erzählt hast.
Ja, vielen, vielen Dank dir, liebe Franziska, dass du diesen Podcast machst. Ich habe auch schon viele andere Folgen gehört und fand auch schon vieles sehr, sehr hilfreich. Und ich denke, da wirst du noch viele Frauen irgendwie mit unterstützen können. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, ja, ein ganz tolles Projekt von dir. Vielen Dank dafür.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.